Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich an diesem frühen Dienstagabend, an dem das Ende des Weihnachtsgeschäftes absehbar ist. Wer noch etwas Handfestes braucht, um es unter den Baum oder auf den Gabentisch legen zu können, hat nur noch ein paar Stunden Zeit dafür. Morgen Mittag machen die Läden bekanntlich zu und damit geht dann für den Buchhandel ein müdes, ein eher schleppendes Weihnachtsgeschäft zu Ende. Über gute und nicht so gute Nachrichten aus der Literaturwelt wollen wir gleich sprechen, über allgemeine Entwicklungen und aktuelle Trends, über Gewinnerinnen und Stimmungen in der Branche in unserem Rückblick auf das Literaturjahr 2025. Geschenkempfehlungen auf den letzten Drücker inklusive. Zuerst aber schauen wir uns ein Schnäppchenangebot an für diejenigen, die rausgehen wollen, um Kultur zu erleben, ins Theater, ins Kino oder ins Konzert. Abundo heißt dieses Angebot, ist eine Art Flatrate für Veranstaltungen, kommt ursprünglich aus Schweden und will nun auch den deutschen Markt erreichen. In Berlin, in Hamburg und in Köln kann man sich über die Abundo-App schon Plätze sichern. Kurzfristig, vielfältig und immer für eine Überraschung gut. So in etwa will der Anbieter Abundo verstanden wissen. Dem Bund Deutscher Volksbühnen schmeckt die neue Flatrate nicht wirklich. Denn auch über die Mitglieder des traditionsreichen Bundes kann man günstigere Tickets erwerben. Berechtigte Kritik oder naturgegebener Gegenwind eines Konkurrenten. Stefan Keim hat mit beiden Seiten gesprochen, nachdem er sich das Abundo-Angebot genauer angesehen hat.
Eine Frédéric-Chopin-Gala in der Berliner Philharmonie oder Weihnachtscomedy in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg, Schwanensee im Kölner Palladium oder ein Musical im Jungen Theater Bonn. All das und noch viel mehr gibt es für 29 Euro im Monat. Dominik Käufen ist für die deutschen Aktivitäten von Abundo verantwortlich und beschreibt die Zusammenarbeit mit den Kulturanbietern.
Es ist so, dass wir auf die zugehen, es ist aber auch so, dass wir aktiv angesprochen werden. Wir schreiben uns Entdeckung auf die Fahne und dann muss wirklich von groß bis klein alles vertreten sein, die gesamte Bandbreite.
Mit einem Klick können die Abonnentinnen und Abonnenten Tickets buchen. Am Monatsende wird abgerechnet, dann bekommen die Veranstalter ihren Anteil an den Gesamteinnahmen. Das sind 20-30% dessen, was die Karten auf dem freien Markt gekostet hätten. Da geht es nicht um große Einnahmen, sondern um das bessere Gefühl, in einem gut gefüllten Saal zu spielen und um Marketing.
Die Veranstaltenden bekommen mit Abundo die Möglichkeit, Plätze, die sonst leer geblieben wären, zu nutzen auf eine produktive Art und Weise, um neue Gesichter ins Haus zu holen, die vorher noch nie da waren, die sonst wahrscheinlich auch nicht gekommen wären.
Vergünstigte Theaterkarten bieten auch viele Besucherorganisationen, die Volksbühnen und Theatergemeinden im Lande. Hans-Georg Bökner ist der Vorsitzende des Bundes Deutscher Volksbühnen.
Die Besucherorganisationen sind diejenigen, die mit den Theatern faire Preise verhandeln. Dann weiß man, wir haben die und die Plätze, wir bringen die und die 100 Leute in die und die Vorstellung.
Zum Beispiel kosten im Abonnement Kulturgenuss bei der Theatergemeinde Köln 5 Stücke in verschiedenen Häusern 139 Euro, ermäßigt 52 Euro. Natürlich bieten die Theater auch selbst Abonnements an. Die Besucherorganisationen und Abundo sind auf dem gleichen Markt unterwegs, mit unterschiedlichen Konzepten. Hans-Georg Bökner kritisiert die Konkurrenz.
Alle privatwirtschaftlichen Unternehmen können machen, was sie wollen. Aber in dem Moment, wo wir in die großen staatlichen Kultureinrichtungen kommen, die ja mit Millionenbeträgen vom Steuergeld finanziert werden, da haben wir wirklich die größten Bedenken.
Eine Quersubventionierung ist Bökners Vorwurf. Ein schwedisches Unternehmen verdiene Geld, indem es Kulturangebote günstig anbietet, die mit deutschem Steuergeld ermöglicht wurden. Deshalb hat er Briefe an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Kulturdezernenten der Städte geschrieben, in denen Abundo aktiv ist. Sein Ziel: öffentlich geförderte Kulturinstitutionen sollten nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Darüber hinaus meint Bökner:
Wir haben jeden Abend Menschen auf Bühnen, auf Podien, die was für andere Menschen produzieren. Und dieses Produkt jetzt auch so einer Flatrate oder Geiz ist geil Mentalität zu unterwerfen, halte ich grundsätzlich für ein Problem.
Dominik Käufen von Abundo weist diese Anschuldigung weit von sich. Seine Kunden dürften immer nur 2 aktive Buchungen haben. Erst wenn sie eine der Veranstaltungen besucht haben, können sie die nächste anklicken.
Man verpflichtet sich als Mitglied zu kommen. sollte man nicht kommen, gibt es da auch eine kleine Strafzahlung. Wir wollen, dass die Leute das wertschätzen, was wir da für sie auf die Beine stellen.
Dem Vorwurf der Quersubventionierung entgegnet Käufen, öffentlich geförderte Angebote machten nur 15-20% bei Abundo aus. Außerdem sei es ja Sache der Veranstalter, ob sie mitmachen und welche Plätze in welchen Vorstellungen sie für Abundo zur Verfügung stellen. Allerdings wissen die Abundo-Kunden nicht, wo genau sie sitzen, im Gegensatz zu den Abonnenten der Volksbühnen. Insofern könnten eigentlich beide Anbieter gut nebeneinander existieren. Die Besucherorganisationen für Menschen, die gerne ihre Kulturaktivitäten genauer planen, Abundo für die Spontanen, die einfach mal was erleben wollen.
Für jeden was dabei, so also das Fazit von Stefan Keim. Er hat sich die Kulturflatrate Abundo angeschaut und ist der Kritik daran nachgegangen. Im Sport würde man von einem Triple sprechen, wenn es um das ginge, was der Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger gelungen ist. Einen Preis nach dem anderen hat sie in diesem Herbst eingefahren. Auf den deutschen Buchpreis folgte der bayerische, folgte am Ende noch der Schweizer Buchpreis für ihren Roman »Die Holländerinnen«. Wenn man das weiß, dann liest oder hört man den Anfang ihres Buches mit ganz anderen Ohren. Denn da ist erst einmal die Rede von einer Schriftstellerin.
Man stellt sie vor als bedeutende Erzählerin, als eine der wichtigen Stimmen dieser Zeit, die mit ihrem frühen Zyklus »Die Bestrafung der Mägde« erstmals für Aufsehen gesorgt und sich spätestens mit dem Versroman »Das ätherische Zelt« endgültig etabliert habe. Und als man ihr dann ein Zeichen gibt, tritt sie ans Pult, einen Stoß Papier in der Hand, eine kleine Frau, kleiner jedenfalls als erwartet. Sie berührt das Mikrofon mit den Fingern ihrer Linken und bedankt sich für die Einladung. Sie schätze sich sehr glücklich, sagt sie, heute und in den kommenden Wochen hier sprechen zu dürfen.
So fängt er also an, der Roman »Die Holländerinnen« von Dorothee Elmiger. Und wenn ich jetzt mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger über das Literaturjahr 2025 spreche, dann wollen wir diesen dreifach ausgezeichneten Roman gleich mal an den Anfang stellen. Herr Böttiger, die Jurys vom Deutschen, vom Bayerischen und vom Schweizer Buchpreis haben sich für Dorothee Elmiger ausgesprochen. Ist »Die Holländerin« auch in Ihrer Sicht so etwas wie der Roman des Jahres?
Ja, es ist auf jeden Fall eines der besten Bücher des Jahres, das kann man sagen. Und es ist überraschend, dass der Deutsche Buchpreis, über den man ja vieles sagen kann, weil es eine Art Lotterie ist und viel von Zufälligkeiten abhängt und auch ein bisschen so auf Publikumswirkung bedacht ist, dass dieser Roman den Deutschen Buchpreis bekommt, das ist auf jeden Fall positiv, weil man hat ja gehört, das ist relativ komplex, es ist in direkter Rede geschrieben, es spielt auf mehreren Ebenen, das ist ein Roman, der mit akademisch Diskursen spielt, aber auch mit Internet-Sensationen, zwei verschwundene Holländerinnen im Dschungel. Also da ist sehr viel drin und dass es die Autorin der Stunde ist, ist schon sehr interessant, dass sie mit diesem Text anscheinend einen Nerv getroffen hat.
Ja, und bekannt gegeben wurde dieser Preis am Vorabend der deutschen der Buchmesse in Frankfurt. Also der Deutsche Buchpreis ist immer sowas etwas wie der feierliche Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Und auf Messen bekommt man ja ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es einer Branche so geht. Wie war das in diesem Buchherbst in Frankfurt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, also dieses Jahr ist es mir wirklich sehr stark aufgefallen am ersten Buchmessetag, der noch nur fürs Fachpublikum zugänglich ist, am Mittwoch. Da herrschte wirklich eine depressive Stimmung. Das habe ich in dieser Art und Weise so noch nicht erlebt. Es war relativ leer und dazu kommt auch die äußere Anmutung. Noch vor wenigen Jahren waren die Verlage, die belletristischen Verlage, auf drei Hallen verteilt mit zwei Stockwerken und jetzt schnurrte im Grunde alles zusammen auf eine Etage in einer Halle, also schon die Verkleinerung war sehr auffällig, auch der Stände und die Leere und man hatte das Gefühl, was früher absolut dominant war, nämlich die interessante literarische Belletristik, das ist jetzt fast ein Nischenphänomen im Buchmarkt.
Hat zu dieser depressiven Stimmung auch die KI beigetragen, die künstliche Intelligenz, die versetzt ja in meiner Wahrnehmung so die komplette Literaturszene in Aufregung?
Man ist sehr nervös, man weiß, dass man mitten in einem Prozess ist und man weiß noch nicht genau, wie dieser Prozess genau stattfindet. Natürlich, man merkt es bei den Übersetzern jetzt schon, also die traditionelle Tätigkeit des Übersetzens, die wird sich sehr stark verändern und viele Arten des Übersetzens sterben aus. Vor allem bei Sachbüchern, bei einfachen Texten ist es jetzt schon so, dass der Übersetzer ersatzlos gestrichen werden kann. Bei belletristischen Texten ist so eine Entwicklung nicht undenkbar. Also ich habe den Verdacht auch jetzt schon, dass viele von diesen New Adult Romance Büchern eigentlich schon mit KI geschrieben worden sind. Also da ist eine Entwicklung im Gange. Man merkt es in den Stimmungen, eine große Verunsicherung, was da auf die Buchverlage zukommt.
New Adult haben Sie gerade schon angesprochen. Das sind die Bücher für junge Erwachsene, vorzugsweise für weibliche junge Erwachsene. Ist also nicht wirklich ein Heilsbringer für den Buchmarkt?
Da wird sehr darüber gestritten. Natürlich ist es ein Umsatzbringer für die Verlage. Und man klammert sich ein bisschen dann an die Zahlen, dass die ja gar nicht dann so schlecht sind, obwohl natürlich Buchverkäufe sehr stark abnehmen. Aber das ist eine Wachstumsbranche, diese New Adult Bücher. Und man streitet sich, sind es dann Chancen, dass die Leute vielleicht später doch auch ein bisschen andere Texte lesen, vielleicht doch irgendwann auch mal Kafka lesen oder etwas in der Dimension. Und die anderen sagen, wer so früh mit solchen Texten sich befasst, der ist gar nicht mehr in der Lage dazu, komplexere Texte zu lesen. Also da sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Ich habe den Verdacht, dass man auf jeden Fall Wert drauf legen müsste, dass Lesen auch eine produktive Überforderung sein kann. Dass man an komplexen Texten merkt, da ist etwas, was mich interessiert, was ich gern wissen möchte, auch wenn ich im Moment irgendwie zweifle, ob ich das richtig verstehe. Das ist eigentlich der ideale Auslöser, um Neugier für Lektüre zu finden. Und da sind diese auf Publikumsgeschmack heruntergedimmten Massenwarenprodukte, glaube ich, eher negativ zu sehen.
In den vergangenen Jahren standen ja, ja, ich würde sagen, national wie international, die autofiktionalen Texte hoch im Kurs. Also der Mix aus tatsächlich Erlebtem und Fiktionalem. Mein Eindruck ist, dieser Trend hat so ein bisschen nachgelassen. Gibt es andere rote Fäden, die sich durch die Literatur des zu Ende gehenden Jahres ziehen?
Ja, das mit den Autofiktionalen, das hat etwas damit zu tun, dass generell die Kraft zur Fiktion zu fehlen scheint. Also man bleibt bei den eigenen Erfahrungen stecken und das ist so eine Mischform fast zwischen Journalismus, Reportage und Literatur, ein bisschen Fiktionalisierung, die aber keine richtige ist. Und das ist im Zeichen der Krise, verlagert sich da etwas. Also mir ist aufgefallen in diesem Jahr, dass tatsächlich psychische Zerrissenheiten, auch konkret psychische Krankheiten, sehr stark thematisch im Vordergrund stehen. Das war auch beim Deutschen Buchpreis Thomas Melles Roman Haus zur Sonne, war auf der Shortlist ein sehr komplexer Roman, der sehr unter die Haut geht, wo das manifest wird, also das, der Auseinandersetzung mit einer psychischen Erkrankung. Auch bei den Holländerinnen, auch bei anderen Romanen sind psychische Dispositionen sehr stark im Mittelpunkt. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Krisensituation. Das merkt man in diesen Stoffen, die sich verändern.
Sie haben gerade gesagt, die Kraft zur Fiktion lasse nach. Die Jury für den Büchnerpreis hat die Kraft der vielgestaltigen Literatur gelobt in der Literatur von Ursula Krechel. Also sie hat den Büchnerpreis bekommen. Schließen Sie sich diesem Lob an, der Jury?
Ja, das war eine sehr schöne Entscheidung. Vor allem ist Ursula Krechel ein Beispiel dafür, dass man unbeirrbar bei seiner Ästhetik bleiben muss. Sie wurde ja erst spät eine Bestseller-Autorin mit ihrer Romantrilogie, angefangen mit diesem Roman über den Faschismus, über den Richter in den 50er Jahren. Und vorher ist Ursula Krechel eigentlich sehr stark kritisiert worden und sie hat sich nicht beirren lassen. Sie ist bei ihrer anspruchsvollen Ästhetik geblieben und hat sich nicht treiben lassen von Zuweisungen, wie man heute schreiben soll, dass man plotorientiert schreiben soll, dass man auf Publikum zuschreiben soll, wobei man nie genau weiß, was das Publikum genau ist. Das Publikum setzt sich aus sehr vielen verschiedenen einzelnen Lesenden zusammen und Ursula Krechel ist bei ihrer Ästhetik geblieben und hat Recht bekommen. Von daher war dieser Büchnerpreis ein sehr schönes Zeichen.
Gibt es womöglich noch ein schönes Buch, das Sie, Helmut Böttiger, uns zum Schluss ans Herz legen möchten, auch weil es womöglich zu wenig Aufmerksamkeit in diesem Jahr bekommen hat?
Also nennen möchte ich auf jeden Fall noch Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung. Das war nur auf der Longlist des Buchpreises für mich einer der absoluten Höhepunkte des Jahres. Und gar nicht im Deutschen Buchpreis repräsentiert war Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern. Neben Jonas Lüscher für mich der herausragende Roman dieses Jahres. Da geht es um die Situation in Hamburg auf der Reeperbahn von 1933 bis 1937, die alternativ subkulturelle Szene, die sehr links geprägt ist, hat das Gefühl, man kann ja eigentlich nichts anhaben, aber langsam zieht sich die Schlinge zu, und ohne dass das aktuelle Verweise hat, ist es ein Roman, der heute sehr brisant ist und für mich wirklich herausragend.
Und wir sagen es nochmal ganz deutlich, Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern, richtig, ne?
Genau.
Das Literaturjahr 2026 aus der Sicht des Literaturkritikers Helmut Böttiker. Vielen Dank nach Berlin. Ja, und am Freitag, am 26.12., lassen auch die Kolleginnen von unserer Sendung Büchermarkt die vergangenen 12 Monate Revue passieren, am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 16.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Junge Hände für alte Wände, das klingt ein bisschen nach Karlauer, trifft aber ziemlich genau, worum es bei den Jugendbauhütten geht. Die jungen Hände, die gehören Menschen zwischen 16 und 26, und die alten Wände, die lernen sie zu restaurieren. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr in einer der Jugendbauhütten der Stiftung Denkmalschutz. 16 davon gibt es im gesamten Bundesgebiet. Jüngster Neuzugang Rheinland-Pfalz. Nach der Flutkatastrophe vor 4,5 Jahren im Ahrtal gibt es dort für junge Denkmalschützerinnen und Schützer weiterhin viel zu tun. Aber erst einmal gilt es, sich ein eigenes Zuhause zu bauen. Unsere Landeskorrespondentin aus Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, hat in Dernau an der Ahr die Bauarbeiten besucht.
In dem mehr als 300 Jahre alten Dernauer Fachwerkhaus haben 6 junge Freiwillige mit ihren Anleitern schon einige Balkengerüste erneuert und die Gefache mit einer Mischung aus Lehm und Stroh ausgefüllt. Leo arbeitet gerade am Zapfen eines Holzbalkens.
Wir lernen hier viel mit Fachwerk, wie man das baut. Wir lernen, wie man verputzt. Wir haben jetzt auch, als das Dach neu gemacht wurde, da einen Teil der Arbeiten mithelfen können.
Also Luis und ich haben gerade ein bisschen an den Gefachen gearbeitet. Das ist jetzt die oberste Schicht, die aufgetragen worden ist.
Mit einer kunstvollen Rundung. Paloma senkt ihre Kelle vorsichtig zwischen Lehmputz und Balken.
Und dann zieht man das so über die Kante drüber. Dann entsteht eine Rundung.
Zum Abschluss glättet Paloma den Putz mit einem Schwamm. Sie hat in Aachen Architektur studiert und will in Köln noch den Master für Denkmalpflege machen. Das Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ, in der Denkmalpflege nutzt sie als Praxisphase. Die FSJler, so der Architekt Fritz Fennemann, landen in der jungen Bauhütte teils schneller als die Azubis in den Handwerksbetrieben.
Weil die anfänglich nicht so viel dürfen. Und hier dürfen sie sich komplett ausprobieren, und das ist, glaube ich, auch so das Erfolgskonzept der Jugendbauhütte.
70% der jährlich 300 Teilnehmenden bundesweit arbeiten später im Kulturbereich, viele in der Denkmalpflege, so die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die neue Jugendbauhütte in Dernau, ein Fachwerkjuwel. Das machen die Sanierungsarbeiten nach der Flutkatastrophe erst allmählich wieder sichtbar. Die ehemals verputzte Fachwerkfassade im Obergeschoss ist schon freigelegt, die schwarzen Holzbalken frisch gestrichen. Ihre über 80 Jahre alte Tante Gustl habe das Hochwasser im Dachgeschoss nur knapp überlebt, erzählt Barbara Wendling. Sie vertritt ihre Tante, die mittlerweile im Seniorenheim lebt, als Bauherrin. In einem Raum schaut Wendling nach oben, zur sogenannten Kölner Decke, eine mit weißem Kalk überzogene Balkendecke, die den Eindruck klassizistischer Säulen vermittelt und als seltenes Prunkstück gilt. Die Bauherrin erinnert sich an den Sommer 2021.
Die Fenster waren aufgedrückt vom Wasser und es ist alles dreckig, Chaos, es stinkt nach Heizöl. Du guckst hier hoch und siehst dieses weiße Wunder. Die Decke hat es überlebt und die war halt strahlend weiß und noch mehr Kontrast, als es üblicherweise der Fall ist mit dem ganzen Chaos drumherum. Ja.
Bis zur Flut hatte man in Dernau fast vergessen, dass das wohl älteste Haus im Dorf bis Ende des 19. Jahrhunderts einer jüdischen Familie gehörte und bis etwa 1850 als Synagoge genutzt worden war. Der frühere Betsaal, ausgestattet mit der prächtigen weißen Stuckdecke, benannt nach einer renommierten Kölner Handwerkerzunft. Synagoge mit Betsaal, dann Wohnhaus, zunächst mit Stall und Kutscherzimmer, später mit einem Laden. Der künftige Sitz der jungen Bauhütte in Dernau hat eine bewegte Geschichte. Jetzt richten Luis aus Brandenburg, Leo aus Rheinland-Pfalz und Paloma aus NRW im Obergeschoss den Wohn-Esstrakt und 5 Schlafbereiche ein. Ins hochwassergefährdete Erdgeschoss kommt das Büro. Hier planen Anleiter und Freiwillige künftig Einsätze in ganz Rheinland-Pfalz, zum Beispiel im oberen Mittelrheintal. In der UNESCO-Welterbe-Region zwischen Koblenz und Bingen findet 2029 die Bundesgartenschau statt. In der Gegend gibt es viel bedrohte Altbausubstanz. Bis Ende des Jahrzehnts erhält die Jugendbauhütte Rheinland-Pfalz vom Land jährlich 130.000 Euro Fördermittel für die Denkmalpflege, zur Freude von Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Man hungert sich ja sonst immer von Maßnahme zu Maßnahme. Und hier hat man jetzt eine Mittelfristperspektive und das gibt Planungssicherheit. Und darum sind wir da sehr, sehr zufrieden, dass das ermöglicht ist.
Auch Rheinland-Pfalz hat nun eine Jugendbauhütte, wie Anke Petermann berichtet hat. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist die größte Kulturinstitution in Deutschland. Und die Präsidentin Marion Ackermann hat große Pläne. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Mehr Besucherinnen und Besucher und mehr Sicherheit möchte Marion Ackermann für die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, erreichen. So wirbt sie für die jährliche Museumskarte für 25 Euro. Diese ermöglicht den Zugang zu allen 29 Häusern der SPK. Außerdem weist sie in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk darauf hin, dass besonders Objektgruppen wie Gold, Juwelen und Porzellan Begehrlichkeiten wecken und deshalb besonders geschützt werden müssen. Im Zweifel nicht nur mit Wachpersonal, sondern auch mit Hilfe von KI-gesteuerten Kameras. Zu den zahlreichen Museen, die unter dem Dach der SPK vereint sind, zählt auch das Pergamonmuseum, das voraussichtlich 2027 zumindest teilweise wieder eröffnet werden soll, so Ackermann. Die Aufgabe von Museen sei gerade in Krisenzeiten nicht zu unterschätzen.
Es sind die letzten Lagerfeuer der Gesellschaft. Ja, Lagerfeuer heißt ja irgendwie, man kommt zusammen und ist warm und man fühlt sich geborgen. Und das wird vermutlich in auch politischer, krisenhafter und komplizierter werdenden Zeiten werden hoffentlich Museen noch stärker diese Rolle einnehmen.
Das ganze Gespräch mit der Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, können Sie am ersten Weihnachtstag hören und finden es dann auch in der Deutschlandfunk-App. Und wir bleiben in der Berliner Museumswelt. Mit dem Exilmuseum soll es dort ein Haus geben, das sich explizit mit Fluchtgeschichten beschäftigt. Es soll neben dem Anhalter Bahnhof entstehen. Größtes Hindernis: Bislang gibt es für den Bau keinen genauen Zeitplan. Das teilte die Senatsverwaltung der CDU-Fraktion heute mit, die genau dies wissen wollte. Zu den Unterstützerinnen des Exilmuseums zählt die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Aber sie unterstützt auch ein Projekt der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke. Sie hat neben mehr als 50 anderen Prominenten und Kunstschaffenden wie Musiker Herbert Grönemeyer und Schauspieler Comedian Harpe Kerkeling einen offenen Brief an die Bundesregierung unterschrieben. Sie fordern, alle Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu holen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten haben. Der Brief richtet sich an Bundeskanzler Friedrich Merz, Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul. Deutschland hatte nach der Machtübernahme der Taliban unter anderem Afghanen eine Aufnahmezusage erteilt, die als Ortskräfte für die Bundeswehr oder andere Institutionen gearbeitet hatten. Weihnachtszeit ist ja bekanntlich Spendenzeit und eine besonders große Spende hat der Maler Gerhard Richter gemacht. Er stellt 5 handsignierte Drucke zur Verfügung, die auf seine berühmten Ölgemälde Die Kerze von 1982 basieren. Der Verkaufserlös kommt dem Obdachlosenhilfeverein Kunst hilft Geben zugute und wird für Essen, Kleidung und Schlafsäcke ausgegeben. Außerdem soll mit dem Erlös aus dem Verkauf der Richterarbeiten ein neues Obdachlosenheim finanziert werden. Immer wieder spendet der 93-jährige Maler Werke für die in Köln ansässige Organisation. Vor 5 Jahren brachten diese 650.000 Euro ein.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lohrweg. Die massiven Angriffe Russlands auf die Ukraine sind gleich ein Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.